Herzlich willkommen zu Folge 292 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner, ich bin hier wieder in Frankfurt mit Anna-Sophia Lang. Hallo Anna.
Hi Stefan.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ja, wir haben heute eine spannende Sendung. Es geht ein bisschen um ein Thema, was uns auch als Journalisten stark umtreibt, nämlich die KI-Verordnung. Da haben sich ja die Mitgliedstaaten der Europäischen Union jetzt auf einen Entwurf verständigt. Sie soll möglicherweise noch vor der Europawahl am 9. Juni in Kraft treten. Und ich bin nachher mit Professor Rolf Schwartmann von der Forschungsstelle für Medienrecht der TH Köln verabredet, der mir ein bisschen erklären wird, wie sich die KI-Verordnung auf das Presserecht insbesondere auswirken wird.
Und unser zweites Thema ist die Sperrklausel bei der Europawahl. Die Europawahl findet ja dieses Jahr auch wieder statt. Allerdings betrifft das Thema Sperrklausel diese Wahl noch nicht, aber trotzdem. Das Bundesverfassungsgericht hat da nämlich kürzlich eine Entscheidung getroffen, wo es um die Frage gegangen ist, ob so eine Sperrklausel-Einführung denn überhaupt zulässig ist. Da ist nämlich die Satirepartei Die Partei und deren Vorsitzender Martin Sonneborn nach Karlsruhe gezogen und wir sprechen darüber, was da rausgekommen ist und auch über die Vorgeschichte, denn mit Sperrklauseln hat sich ja das Bundesverfassungsgericht schon öfter beschäftigt.
Ja, da gibt's auch historisch einiges zu erzählen, was sehr, sehr spannend ist. Danach haben wir wieder das gerechte Urteil. Das ist diesmal eine besonders interessante Entscheidung. Da geht es nämlich um das möglicherweise erste Urteil, um einen Beschluss des VG München zum Thema ChatGPT. Da hatte ein Student sich beworben für ein Studium und da ein bisschen Hilfe in Anspruch genommen. Ob er das durfte, werden wir uns nachher angucken. Unser Kollege Jochen Zenthöfer hat einen Beitrag zu dieser Entscheidung geschrieben. Die Einspruchabonnenten können diesen Beitrag schon lesen. Wer ein Probeabo haben möchte, kann unter faz.net/Einspruchtest ein solches abschließen. Für alle unter 35 ist das kostenlos und dann die Entscheidung auch nochmal nachlesen.
So, und jetzt starten wir aber erstmal. Wir bleiben beim Thema KI, aber geht in eine andere Richtung. Und wir starten mit deinem Gespräch mit Rolf Schwartmann.
Genau, ich freue mich darauf. Es lohnt sich heute auch, wie immer, bis ganz zum Ende dabei zu bleiben, denn ganz zum Schluss gibt es noch ein paar Hinweise zu unserem Grundgesetzwettbewerb. Vor wenigen Wochen haben die EU-Mitgliedstaaten den Entwurf zur KI-Verordnung gebilligt, den sogenannten AI Act. Nach Ostern sollen EU-Parlament und Ministerrat abschließend über das Gesetz beraten. Noch vor der Europawahl am 9. Juni könnte es in Kraft treten. Wir wollen uns heute die Inhalte der Verordnung zur künstlichen Intelligenz genauer ansehen und vor allem auch die Auswirkungen auf das Presserecht in den Blick nehmen. Dazu bin ich verabredet mit Professor Rolf Schwartmann, Leiter der Forschungsstelle für Medienrecht an der TH Köln. Guten Tag, Herr Professor Schwartmann.
Guten Tag, Herr Klenner.
Herr Professor Schwartmann, die KI-Verordnung geht ja von einem risikobasierten Ansatz aus. Das heißt, die KI-Technologien werden darin in so verschiedene Kategorien eingeteilt und je nach Kategorie, das sind insgesamt 4 verschiedene, werden dann bestimmte Verbote oder auch Compliance- und Informationspflichten daran gekoppelt. Das hört sich ja auf den ersten Blick erstmal so an, als gelte das Ganze für KI-Betreiber. Journalisten sind aber ja zumindest nach herkömmlichem Verständnis keine KI-Betreiber, sondern gerade geistig schöpferisch tätig. Warum ist dann diese KI-Verordnung für Journalisten trotzdem wichtig?
Ja, weil Journalisten bzw. Verlage, die Journalisten beschäftigen, auch, wenn man so will, unter die KI-Verordnung fallen. Und zwar werden da auch sogenannte Deployer in den Anwendungsbereich genommen. Und das sind Unternehmen, die Systeme künstlicher Intelligenz einsetzen. Und das passiert natürlich auch durch Verlage, die Journalisten beschäftigen. Also man ist nicht nur dann, wenn man Anbieter, Klammer auf, Provider von solchen KI-Systemen oder Modellen ist im Anwendungsbereich, sondern auch, wenn man sie einsetzt.
Jetzt könnte ich aber ja sagen, ich möchte als Verlag gar keine künstliche Intelligenz einsetzen. Ich bin der Auffassung, meine Redakteure machen das auch so gut. Muss ich mich dann gar nicht mit der KI-Verordnung beschäftigen?
Also redaktionell müssen Sie ja keine KI einsetzen. Sie können natürlich sich auf den Standpunkt stellen, wir lehnen das alles ab und haben mit künstlicher Intelligenz in jeder Form nichts zu tun, machen das nach altväter Sitte, unsere redaktionelle Arbeit. Dann würde ich sagen, ja, müssen Sie sich um die KI-Verordnung zunächst mal mit Blick auf Ihre presserechtlichen Verpflichtungen und Rechte wenig Sorgen machen.
Das könnte sich aber natürlich ändern, wenn dann irgendein KI-Betreiber sagt, ach, die Texte aus der Redaktion der FAZ, die gefallen mir eigentlich ganz gut, die möchte ich gerne verwenden, um meine KI-Software zu trainieren. Ändert sich das dann?
Also jetzt sprechen Sie ja an, dass ein Dritter auf Texte zugreift, die von der FAZ beziehungsweise deren Journalisten erzeugt wurden. Und das ist natürlich eine Frage, ob die in sogenannte Datensprachmodelle eintrainiert werden. Da stellt sich die Frage, darf man das? Wenn die FAZ das nicht möchte, dann soll nach den Buchstaben des Gesetzes, um konkret zu sein, des Urheberrechtsgesetzes, jetzt schon ein solcher Vorbehalt erklärt werden können und auch wirksam sein. Kann man die Frage, ob der durchgesetzt werden kann, die ist eine andere, das ist schwierig. Also wenn ein FAZ-Text trainiert wurde in ein System, ja, dann kann es eben auch passieren, dass da Inhalte ausgespuckt werden, die auf FAZ-Basis erstellt worden sind. Und dann hat man ein Problem insofern, als etwas rauskommt, was eigentlich nicht reingedurft hätte.
Warum ist es so schwierig, das durchzusetzen als Journalist, als Redakteur, als Verlag?
Naja, weil es eine Schwelle oder eine Norm gibt im Urheberrechtsgesetz, Paragraph 44b, die sagt, wenn man beim Data Mining nicht mitmachen möchte, dann kann man einen Vorbehalt erklären, der auch maschinenlesbar sein muss, dass man da auch nicht mitmachen muss. So, und das müssen Sie jetzt aber nur noch der KI erklären und den Programmierern, die ja da auf technisch sehr anspruchsvolle Weise mit diesen Daten gefüttert werden. Und das ist einfach noch nicht raus, ob es wirklich eine wirksame Möglichkeit gibt, diesen Vorbehalt zu erklären. Von Rechts wegen müsste man die Möglichkeit schaffen. Aber wenn Sie Urheberrechtsspezialisten fragen, dann sagen die Ihnen, naja, das Urheberrechtsgesetz ist nicht wirklich gemacht mit Bedacht auf die KI-Verordnung und deren Möglichkeiten. Und insofern müsste man da vermutlich nochmal darüber nachdenken, das neu anzupacken in einer europarechtlich dann natürlich angestoßenen Novelle des Urheberrechts.
Die KI-Verordnung versucht da ja so ein bisschen diese Lücke zu schließen. Es gibt da ja Artikel 52c der Verordnung und da steht drin, Anbieter großer KI-Sprachmodelle müssen künftig, ich zitiere, ausreichend detaillierte Zusammenfassungen veröffentlichen, mit welchen Texten sie die KI trainiert haben. Das klingt ja erstmal wie eine gute Nachricht für Autoren oder für Journalisten, so nach dem Motto, ich gucke dann in die Zusammenfassung und sehe, hat diese KI meine Texte verwendet? Hilft das?
Theoretisch hilft das schon. Ob das praktisch hilft, das ist eine andere Frage. Also wenn Sie zum Beispiel heute den Versuch unternehmen, bei dem von Microsoft angebotenen Copiloten etwas Verbotenes herauszubekommen. Zum Beispiel, Sie wollen die Disney-Figur Yoda sich zeigen lassen. Die ist urheberrechtlich geschützt und Disney hat einen solchen Vorbehalt erklärt. Dann passiert es Ihnen trotzdem, das habe ich eigenständig versucht, dass Ihnen ein solcher Yoda tatsächlich ausgeworfen wird. Und insofern stellt sich natürlich die Frage, hat das was gebracht? oder nicht. Und am Ende des Tages hat es ja erstmal nichts gebracht. Dann müssen Sie als jemand, der sich dann mit diesem Inhalt auseinandersetzt und den verwenden will, ganz intensiv die Frage stellen, darf ich das? Das heißt, Sie müssen dann menschlich prüfen, ob das, was da ausgeworfen werden wird, auch verwendet werden darf. Also viel Verantwortung auf der Anwenderseite.
Ja, die Anwenderseite kann ja auch durchaus Journalisten betreffen. Es ist ja denkbar, dass eben Redaktionen oder Verlage doch nicht dieses Dogma, was ich da am Anfang aufgestellt habe, so nach dem Motto, wir wollen damit nichts zu tun haben, durchhalten, sondern sagen, na ja, KI ist doch eigentlich eine ganz clevere Hilfe für Recherche. Wenn Sie dann aber sagen, die Anwender haben diese große Verantwortung, müssen überprüfen, ob das urheberrechtlich geschützt ist, wie kann das praktisch funktionieren? Nicht jeder Journalist, nicht jeder Anwender ist ein Urheberrechtsexperte.
Nee, überhaupt nicht. Und insofern liegt die Verantwortung da sicherlich bei den Verlagshäusern, den Kolleginnen und Kollegen das Material in die Hand zu geben und dann eben auch ja das für die Arbeit freizugeben. Es gehört sich für meine Begriffe sowieso, dass man das mit verlagsgestellter Software macht und das nicht mit eigenen Lizenzen macht als Journalistin, Journalist. Das ist auch deswegen wichtig, damit man Lizenzen hat, damit man das verantworten und ja auch beaufsichtigen kann. Diese Beaufsichtigungspflicht für Arbeitgeber, die dann letztlich auch Verlage treffen, die gilt dann auch hier. Und das muss man dann nach der KI-Verordnung durchaus im Griff haben, dass das im Unternehmen und nichts anderes ist ja ein Medienhaus in dieser speziellen Aufgabe auch das richtig macht.
Aber wird damit nicht der Grundgedanke der KI-Verordnung so ein bisschen ad absurdum geführt? Also der Grundgedanke der KI-Verordnung ist ja eigentlich, es soll nicht am Ende das Risiko bei den Anwendern liegen, sondern der Grundgedanke ist erstmal, wir schauen uns die Betreiber an, beziehungsweise überhaupt die KI-Technik, bilden diese vier Kategorien und schaffen dann nach den unterschiedlichen Kategorien bestimmte Voraussetzungen. Jetzt ist es aber am Ende so, wie das eben klang, dass die Anwender doch ganz viel überprüfen müssen, ob da irgendwie gegen Urheberrecht verstoßen wurde. Ist das nicht ein Widerspruch?
Das ist in gewisser Weise ein Widerspruch. Auf der anderen Seite ließe sich aber auch nicht anders machen. Wenn eine KI, ein Sprachmodell eingesetzt wird, etwa auch für journalistische Zwecke, dann ist das eine sogenannte General Purpose AI. Die hat keinen spezifischen Zweck. Das ist sowas wie Knetgummi. So, und wenn jetzt ein Modellanbieter eine solche KI auf den Markt bringt, dann weiß der Anbieter ja nicht, wofür das eingesetzt wird. Wird das im journalistischen Kontext eingesetzt, wird das im Beschäftigungskontext eingesetzt oder spielt da einfach nur einer mit im privaten Bereich? Und man hat dann gesagt, na ja, also wenn man solche Modelle auf den Markt bringt, dann gelten für sehr große und mit vielen Daten arbeitenden Modellanbietern bestimmte Transparenzpflichten, bestimmte Sorgfaltspflichten, solche Modelle zu erzeugen. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch gesehen, dass man diesen Modellanbietern jetzt nicht die komplette Verantwortung für alles aufbürden kann, was aus diesen Modellen mehr oder weniger entspringt. Sie können ja ein KI-Modell, das ja kein Wissensmodell ist wie eine Datenbank. Sie können ja zum Beispiel nicht das vergleichen mit BackOnline, da geben Sie ein Stichwort rein und dann gibt Ihnen das eine Fundstelle für ein Urteil, sondern diese Sprachmodelle, die formulieren Ihnen selbst ein Urteil auf eine Anfrage hin. Und das bedeutet natürlich, dass das gar nicht so gedacht ist vom Hersteller. Und wenn man dann das einsetzt in der Zeitungsredaktion oder wo auch immer zu einem Zweck, den der Anbieter damit nicht vorhergesehen hat oder damit nicht verfolgt, dann kann man ja nicht anders als an das Nutzerende eine Verantwortung geben, die daran besteht, mit dem Ding auch ordentlich umzugehen. Das ist ja bei jedem gefährlichen Gegenstand, potenziell gefährlichen Gegenstand, den man einsetzt, so, dass man damit gut umgehen muss. Und insofern ist man da auch als Anbieter in der Pflicht, das ordentlich zu machen. Das ist durchaus auch etwas, was die KI-Verordnung gesehen hat und was sich wahrscheinlich auch gar nicht anders machen lässt. Ansonsten hätten Sie auch das große Problem, dass Sie, wenn Sie eine künstliche Intelligenz programmieren, der ja mehr oder weniger schon bestimmte Inhalte vorgeben müssten. Und da gibt es auch so Streitigkeiten zwischen den Programmierern von diesen Modellen. Sollen diese Modelle, wenn sie auf den Markt gebracht werden, mehr oder weniger schon sowas wie, ja, ich nenne es mal Manieren haben, dass sie eben einfach bestimmte Antworten nicht geben? Trainiert man ihnen die ab? Greift damit im Vorfeld der Entstehung einer Antwort schon in den Meinungsbildungsprozess ein oder überlässt man das am Ende des Tages dem Anbieter? Und das ist so ein Glaubensstreit. Da muss man natürlich auch sehr genau gucken, was für ein System setzt man ein. Und mit einer großen Verantwortung ist das gerade im journalistischen Bereich insofern verbunden, als sich da natürlich die Frage stellt, benutze ich das als Assistenzsystem? Lasse ich die KI von mir aus 1000 Zeichen aus einem 5000 Zeichen Text rauskürzen, mir das vorschlagen? Und dann schaue ich mir das an und setze das um. Benutze ich sie, damit sie mir sagt, was ist denn ein vernünftiges Thema, schreibe den Beitrag aber noch selber. Oder, dritte Möglichkeit, sage ich ihr, such mir ein Thema und schreibe den Beitrag. Und an der Stelle stellen sich dann für den Journalisten noch besondere Fragen mit Blick auf die Frage der Verantwortung der journalistischen Sorgfalt. Und bis dahin greift denn überhaupt die Pressefreiheit.
Ja, auf diese Punkte werde ich auf jeden Fall gleich noch eingehen. Ich würde aber vorher gerne noch fragen, ob man sich dann nicht eigentlich diesen risikobasierten Ansatz hätte schenken können. Es wäre ja auch denkbar gewesen, also wenn am Ende sowieso der Anwender so viel Verantwortung hat, wäre doch auch denkbar gewesen, man verzichtet auf diese Kategorisierung. Man geht gar nicht sozusagen vom Risiko aus, sondern man macht reine Haftungsregeln, so nach dem Motto, wenn irgendwie die KI Rechte verletzt hat, dann haftet halt der Anwender, dann hat er ein Problem, was ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ohnehin oft der Fall ist. Und man schenkt sich diese ganze Kategorisierung und den Risikoansatz.
Ja, wäre ein Ansatz gewesen, wäre auch eine gute Idee gewesen, nur die KI-Haftung, die war noch nicht dran. Das ist ein Thema für sich und das kommt entweder für sich isoliert oder aber verbunden mit der Novelle des Produkthaftungsrechts in einem nächsten Schritt. In dem ersten Schritt hat man sich die Frage gestellt, ja risikoorientiert ranzugehen. Und grundsätzlich ist der Gedanke ja wichtig und nicht schlecht, dass man also im Prinzip so Kategorien aufbaut. Man sagt, man möchte bestimmte Sachen gar nicht haben. Social Scoring oder andere Einsatzszenarien von KI, dass sich eine Tötungsdrohne möglicherweise selbst ein Opfer sucht, das will man nicht. Also das ist verboten. Ja, und dann hat man den Bereich aufgemacht, der ja General Purpose AI, die dann grundsätzlich erlaubt ist und ohne Zwecke mehr oder weniger eingesetzt werden kann. Und dann gibt es eben eine Transparenzpflicht für Anbieter oder beziehungsweise Verwender solcher KI. Und dazwischen, da gibt es dann sogenannte Hochrisiko-KI, für die man per se mal besondere Anforderungen definiert. Und diese sind in einem Anhang zur KI-Verordnung festgelegt. Und da gibt es dann so Sparten wie Einsatz für Bildungszwecke im Beschäftigungskontext, im Justizkontext und Ähnliches. Und das macht natürlich schon Sinn, dass man, wenn man in so einem intensiv sensiblen Bereich unterwegs ist, das dann auch schärfer reguliert, also mehr Pflichten auferlegt. Insofern kann man als Presseunternehmen sagen, es ist gar nicht mal schlecht, weil ich ja schon gar nicht die besonders scharfen Pflichten der KI-Verordnung für Hochrisiko-KI einhalten muss, sondern ich muss ja nur die für General-Purpose-KI als Betreiber, Deployer beachten. Und das ist dann schon mal weniger als das ganz Große. Also insofern ist dieser risikoorientierte Ansatz für meine Begriffe schon richtig. Er hat aber das durchaus große Problem, dass auch ja nicht spezifisch riskante Allzweckanwendungen in der konkreten Zweckbestimmung gefährlich werden können. Und jetzt kommt noch was ganz Blödes. Wenn man einen Zweck von einer nicht gefährlichen in eine gefährliche, in Anführungsstrichen, sprich Hochrisiko-KI einfach verändert, dann gerät man in so eine Art Anbieterstellung rein. Und das ist auch nochmal eine Besonderheit der KI-Verordnung, die dann letztlich auf der Anwender, also das heißt dann Deployer-Seite, nochmal viel Verantwortung implementiert. Also Sie haben recht, das ist anspruchsvoll in der Handhabung. Und man kann jetzt schlecht sagen, weil es die KI-Verordnung gibt und diese klassifizierten Bereiche, hat man dann alle Fragen jetzt grundsätzlich mal gelöst mit Blick auf eine Gefahrneigung. Das hat man nicht.
Man könnte dann ja auf die Idee kommen als Anwender oder auch als KI-Betreiber, naja, wir entwickeln jetzt sozusagen die Super-KI, die erkennt schon im Vorfeld Rechtsverstöße und vermeidet zum Beispiel jegliche Form der Diskriminierung. Wäre das ein Gewinn?
Da müssten Sie mir mal jegliche Form der Diskriminierung rechtssicher definieren. Und dann müssten Sie sie mir noch, verlässlich in das System oder in die Datenbasis einprogrammieren. Und dazu müssten Sie natürlich die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte genauso berücksichtigen wie die des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts und vieler mehr. Also ich glaube, das Trimmen einer Datenbasis auf Rechtstreue ist kein Unterfangen, das ich für möglich halte, und ich halte es, um ehrlich zu sein, auch nicht für sinnvoll, weil dann würde man ja den Eindruck bekommen, dass die KI der perfektere Jurist wäre, als es der Mensch ist. Selbst wenn die KI es wäre, wäre sie ja als Maschine überhaupt nicht in der Lage, Verantwortung zu übernehmen und etwa ein menschlicher Richter zu sein. Und insofern wäre das eine Entwicklung, die ich sehr problematisch finde, aus ganz unterschiedlichen Gründen, nicht zuletzt aus verfassungsrechtlichen Gründen.
Warum aus verfassungsrechtlichen Gründen? Wird da der Meinungskorridor auch mit beschränkt?
Ja, das würde ich doch eindeutig sagen, dass der Meinungskorridor beschränkt wird. Denn wenn Sie in der KI zum Beispiel vorgeben, was eine Diskriminierung zulässigerweise darf, dann ist je nachdem, welche KI Sie fragen, es gibt da unterschiedliche Aussagen von ChatGPT 3,5 und 4, was das Gute etwa an einer Ungleichbehandlung ist. Und da sagt Ihnen ChatGPT 3,5, da gibt's nichts Gutes dran. Wenn man dann sagt, naja gut, aber ich dachte, das Gute an einer Ungleichbehandlung wäre, dass man Schwache privilegieren kann und Nachteile ausgleichen kann, so wie das Grundgesetz es will, dann ja, müssen Sie da erst Nachhilfe erteilen. Das ist natürlich für Studierende, die erst anfangen, ein bisschen schwierig, wenn man an der Stelle durch eine für schlau gehaltene KI fehlgeleitet wird. Und jetzt kann man sagen, das kriegt die schon noch besser in den Griff, was eine Diskriminierung ist und was nicht. Aber wenn man sich Gedanken darüber macht, also wie ausdifferenziert gerade die Rechtsprechung im Bereich der Meinungsäußerungsfreiheit an der Schwelle zur verbotenen Meinung ist, das kann man für meine Begriffe ganz schlecht programmieren. Und da muss dann immer noch ein Mensch nachentscheiden, wobei eine Nachentscheidung, die einer quasi vermeintlich perfekten Vorentscheidung folgt, natürlich eine etwas problematische Nachentscheidung ist, weil die insofern halt geankert ist, als man gar nicht mehr unbefangen neu entscheiden kann.
Ja, und bestimmte Entscheidungsoptionen auch vielleicht gar nicht mehr aufgezeigt werden. Also das kann dann tatsächlich ziemlich schwierig werden. Ich würde jetzt gerne mal noch verschiedene praktische Anwendungsfälle aus dem Journalismus in den Blick nehmen, um so diese Probleme mit KI und Presserecht vielleicht noch mal ein bisschen greifbarer zu machen. Ich fange mal mit einem Extrembeispiel an. Vor einiger Zeit hatte das Regenbogenblatt Die Aktuelle ein vermeintliches Interview mit Michael Schumacher mit einem KI-Tool geschrieben und auf der Innenseite des Magazins dann auch deutlich gemacht, das ist kein echtes Interview, das ist von KI geschrieben. Trotzdem musste die Chefredakteurin gehen und die Familie von Michael Schumacher hat rechtliche Schritte wegen Persönlichkeitsverletzung angekündigt. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dass man am Ende dann eben doch immer diese Anwenderverantwortung hat, dann würde sich das ja gar nicht mehr quasi unterscheiden, ob man jetzt sozusagen fantasievoll selbst so ein Pseudo-Interview verfasst hat oder ob es die KI gemacht hat.
Wenn Sie selbst fantasievoll ein Pseudo-Interview führen, dann ist das schlicht journalistisch fragwürdig, eine Lüge und alles Mögliche mehr. Macht sie künstliche Intelligenz, dann haben wir insofern eine andere Dimension, als die Informationen, die da erzeugt werden, letztlich aus Daten ja generiert werden, errechnet werden, die letztlich überhaupt keinen menschlichen Entscheidungsprozess mehr beinhalten. Und insofern haben wir natürlich schon einen Unterschied, weil einerseits können Sie dem Menschen, der das alles erfunden hat, sagen, das war jetzt nicht in Ordnung, das war sowas wie Hitler-Tagebücher. Und vor dem Hintergrund ist das journalistisch nicht in Ordnung. Macht es eine KI, hat das natürlich eine ganz andere Systemrelevanz zum einen. Und zum anderen wissen Sie ja auch gar nicht, naja, was ist jetzt der konkrete Inhalt dessen, was da rausgesucht wurde. Die haben ja einfach vermutlich nur gesagt, Michael Schumacher soll jetzt mal ein Interview geben und KI, erzähl mal, als ob du es wärst. Und ja, da ist ja keinerlei menschliches Zutun mehr in der konkreten Erzeugung dessen, was da ist. Und vor dem Hintergrund finde ich das ein sehr interessantes Beispiel für eine vergleichsweise frühe Fehlnutzung eines solchen Tools. Interessanterweise hat die aktuelle ja darauf hingewiesen, dass das künstliche Intelligenz erzeugt hat und insofern sogar die Pflichten, die die KI-Verordnung jetzt für solche Anwendungsfälle vorgibt, eingehalten. Und trotzdem hat man sich die Frage gestellt, oder stellt man sie sich, ist das ausreichend? Es gibt ein anderes schönes Beispiel. Es wurde vom Presserat abgemahnt, eine Kochzeitung, die jetzt Rezepte und Bilder rein künstlich generiert hat, ohne dass darauf hingewiesen wurde. Und an der Stelle sagt man auch, das darf nicht sein. Also der Unterschied liegt einfach darin, dass die menschengemachten Produkte Verantwortungsänderungspunkte haben und die maschinellen eben nicht.
Aber bestehen diese Unterschiede wirklich? Denn auch bei der aktuellen war es doch am Ende so, dass da ein Redakteur saß, der zwar dieses Gesamtprodukt KI-Interview hatte, aber der dann auch noch sich jeden einzelnen Satz angucken konnte und entscheiden konnte, nehmen wir das in die Zeitschrift. Also eigentlich hat man dann doch wieder diesen menschlichen Andockungspunkt.
Das ist richtig. Sie können natürlich sich auf den Standpunkt stellen, lass mal die KI mal etwas herbeifantasieren und greifen dann die Fantasie nochmal redaktionell ab, ob wir da mitgehen.
Genau.
Ja, also das kann man machen. Dann haben Sie in der Tat die ganze Verantwortung der KI mehr oder weniger in sich aufgesogen, müssen dann nur noch sagen, das habe nicht ich erfunden, das hat eine Maschine erfunden und das mache ich mir jetzt zu eigen. Ja, okay, das wäre im Bereich des Fiktionalen sicherlich eine gute Idee, ob das etwas ist, was ich mir in der Medienlandschaft wünsche, wo es um journalistische Sorgfalt geht, bin ich jetzt nicht so sicher.
Ja, da bin ich auch nicht sicher. Ein anderes Beispiel, was ja zurzeit auch stark diskutiert wird, ist der Einsatz von KI, wenn es um Gesichtserkennung geht. Anlass dafür ist, dass es ja einen RBB-Podcast im Dezember gab, wo die Journalisten der kürzlich gefassten RAF-Terroristin Daniela Klette schon ziemlich nah kamen, indem sie über eine Bilderkennungs-KI herausgefunden haben, welche Bilder gibt's im Internet von ihr, und dann sie fast angetroffen haben. Es ist da nicht ganz dazu gekommen, aber sie waren ihr sehr, sehr nahe. Die Anwendung solcher Gesichtserkennungssoftware ist sehr umstritten. Für die Ermittlungsbehörden gelten da hohe Hürden. Die RBB-Podcaster sprechen selbst von einer rechtlichen Grauzone. Lässt sich für solche Recherchemöglichkeiten aus der KI-Verordnung ein Maßstab ableiten?
Also zunächst mal ist das vermintes Gelände. Die KI-Verordnung legt eine gewisse Offenheit mit Blick auf biometrische Gesichtserkennung an den Tag, wenn es darum geht, dass der Staat sie einsetzt. Aber da gibt es auch massiven Protest gegen. Und das ist aber aus Gründen der Effizienz der Strafverfolgung dann am Ende des Tages durch den staatlichen Einsatz legitimiert worden. Überträgt man das jetzt auf eine Medienanstalt wie den RBB, da glaube ich, muss man schon einen Unterschied machen, ob das der komplett grundrechtsgebundene Staat macht oder ob das ein Rundfunksender macht, der an der Stelle ja möglicherweise etwas am Ende Segensreiches tut, aber mit einer gewissen Hilfs-Sheriffs-Mentalität ja schon unterwegs ist. Und ich denke, das muss man sich wirklich genau angucken, ob der Begriff der Grauzone das da genau trifft oder ob man das einfach nicht darf.
Ja, was anderes, was ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch macht, ist KI einzusetzen, wenn es um die Konzeption der Mediatheken geht, zumindest in einem noch sehr beschränkten Maße. Ich meine damit, dass es so ist, wenn man ein bestimmtes Nutzungsverhalten in den Mediatheken hat, dass einem dann ja bestimmte andere Videos automatisch auch vorgeschlagen werden. Also dass man quasi so eine Art interessengeleitetes Fernsehen oder auch Hörfunkprogramm entwickeln kann. Jetzt ist es so, dass es beim linearen Fernsehen ja bestimmte Ausgewogenheitsvorgaben für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt und auch bestimmte Programminhalte vorkommen müssen. Es darf sich nicht alles nach Einschaltquote richten. Es müssen auch Nischenprogramme vorkommen. Wenn ich mir vorstelle, es gibt irgendwann nur noch einen Rundfunkkonsum über Mediatheken und die würden noch in einem viel stärkeren Maße mit solcher KI arbeiten, würden also jedem sein Wunschprogramm zusammenstellen. Was bleibt dann noch von den Ausgewogenheitspflichten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks übrig?
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Wenig bis nichts. Denn wir reden an der Stelle ja nicht von einer, wie wir sagen, vom Verfassungsgericht geforderten, positiv zu erwirkenden Vielfalt, sondern wir reden in dem Beispiel, was Sie bilden, natürlich davon, dass ich ähnlich wie bei einer Werbung mir das Nutzerverhalten angucke und dann personalisiert, entweder auf eine bestimmte Person, das wird ja auch gehen unter datenschutzrechtlich strengen Voraussetzungen, oder aber mit Blick auf Trends Programm erzeuge. Und jetzt würde ich gerne noch einen draufsetzen, denn wenn der Algorithmus, der das Programm erstellt, ordentlich funktionieren soll, dann müsste ihn ja man programmieren mit den Vielfaltserwägungen des Medienstaatsvertrags im Lichte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und dann wiederum würde man ihm die Erzeugung der Vielfalt mehr oder weniger überantworten, nachdem man sie reinprogrammiert hätte. Das dürfte dann auch nicht statisch sein, sondern müsste eben immer schauen, wie entwickelt sich das weiter. Und an der Stelle wird es dann verfassungsrechtlich richtig spannend. Wie kriegen Sie das hin? Da verschneiden sich technische Anforderungen mit rechtlichen Anforderungen. Das war ein großes Thema mit Blick auf die Algorithmensteuerung, das wir in der Datenethikkommission diskutiert haben. Und das würde sich hier ganz bestimmt auf eine ganz interessante Weise neu stellen, auch in gewisser Weise potenziert stellen.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass KI auch in künftigen Medienstaatsverträgen eine Rolle spielen wird und diese auch möglicherweise verändern wird.
Also das müsste aus verfassungsrechtlichen Gründen schon deshalb so sein, weil die Regulierung der Meinungsvielfalt Sache des innerstaatlichen Gesetzgebers ist. Und an dieser Stelle darf natürlich sich der Mitgliedstaat Bundesrepublik Deutschland und seine Länder die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, wenn es darum geht, zu definieren, was Vielfalt ist und welche Rolle künstliche Intelligenz bei der Erzeugung von Vielfalt spielt. Dass wir da von einem äußerst voraussetzungsvollen Prozess reden, versteht sich von selbst. Aber an der Stelle stellen sich natürlich dann auch die Fragen der Vollharmonisierung. Was lässt die KI-Verordnung für die Mitgliedstaaten noch zu? Aber ich würde mal sagen, der Bereich der verfassungsrechtlich gebotenen Regulierung der Meinungsvielfalt und der Regulierung der Meinungsfreiheit, das muss schon Beritt des nationalen Rechts bleiben. Das ist der Kernbereich aus meiner Sicht des Grundgesetzes im Bereich von Artikel 5.
Das heißt, das würde also nationaler Regelungsinhalt bleiben. Ansonsten ist ja durch die KI-Verordnung sehr, sehr viel europaweit vorgegeben. Dahinter steckt ja so ein bisschen der Gedanke, dass man die europäische Rechtsordnung auch zum Exportschlager machen möchte. Ja, man steht ja in Konkurrenz zu den KI-Hotspots in den USA und in China. Und ein bisschen ist ja die Hoffnung, dass wenn wir unsere Regeln klar konturieren, dass wir dann eben auch den weltweiten Rechtsraum beeinflussen. Wie realistisch ist das wirklich? Ich meine, China ist eine Diktatur, die Vereinigten Staaten haben auch ein ganz anderes Rechtsverständnis. Da ist sozusagen die Freiheit, das freie Spiel der Kräfte nochmal in ganz anderer Weise bedeutend. Ist das nicht vielleicht auch eine naive Hoffnung der EU?
Das ist der Brussels-Effekt, ne, auf den man immer hofft. Wir exportieren etwas ganz Tolles, möglicherweise auch etwas Strenges, in der Hoffnung, dass das überall alle so gut finden, dass sie es verwenden, weil man dann auch in Europa keine Probleme hat und die Benchmark für die Welt gesetzt hat. Ich bin nicht sicher, ob es klappt. Es hat auch natürlich, denkt man an die DSGVO, nicht wirklich so gut geklappt. Insofern würde ich auf Ihre Frage mal mit einem bin nicht so sicher antworten, um das zurückhaltend zu formulieren. Allerdings noch ein Punkt ist mir wichtig, dass die KI-Verordnung keine Öffnungen enthält. Das würde ich ein bisschen differenziert betrachten. Zum Beispiel gibt es im Anwendungsbereich eine Öffnungsklausel, etwa mit Blick auf den Beschäftigtendatenschutz. Da kann der Gesetzgeber, aber auch Tarifparteien Regelungen treffen, die günstiger sind, sprich für die Beschäftigten günstiger sind als die KI-Verordnung. Nimmt man das unter die Lupe, dann ist das nichts anderes als eine faktische Öffnungsklausel und die KI-Verordnung im Beschäftigtendatenschutz eine KI-Grundverordnung, ohne dass sie so heißt. Und an anderen Stellen gibt es das durchaus auch. Zum Beispiel die innerstaatlichen Gesetzgeber brauchen in der Rechtspflege die Möglichkeit, ihr innerstaatliches Richterrecht, den gesetzlichen Richter, der ein menschlicher Richter ist nach deutschem Recht, an der KI-Verordnung vorbei rechtlich zu implementieren. Und insofern muss man sehr genau in den Anwendungsbereich gucken, ob wirklich keine Öffnungsklauseln da sind. Also das war ein Punkt, den man separat ansprechen kann. Aber die Frage, ob das ein großer Exportschlager ist, das ist was anderes.
Ja, das ist dann auf jeden Fall etwas, was wir im Blick haben müssen und was natürlich auch ein bisschen in die Zukunft weist, wie jetzt sozusagen von den Möglichkeiten Gebrauch gemacht wird. Im FAZ-Einspruch-Podcast werden wir das auf jeden Fall im Blick haben, Sie sicherlich auch in Ihrer Forschung. Ich bedanke mich bei Professor Rolf Schwartmann, er ist Leiter der Forschungsstelle für Medienrecht an der TH Köln. Wir haben heute mit ihm die neue KI-Verordnung in den Blick genommen und vor allem die Auswirkungen auf das Presserecht diskutiert. Vielen Dank, Herr Professor Schwartmann.
Vielen Dank, Herr Klerner.
Wir haben ja dieses Jahr 2024 ein richtiges Superwahljahr, könnte man sagen, Stefan, ne? Wir hatten schon am 11. Februar die Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin. Dann haben wir wichtige Landtagswahlen in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen. Wir haben die Wahl in den USA, wo jetzt natürlich die deutschen Wähler nicht wählen, aber die hat auch, kann man glaube ich auch mit dazu zählen, weil sie ja starke Auswirkungen auf Deutschland auch haben wird.
Ja, viele Deutsche sind da, glaube ich, auch sehr gespannt, wie das ausgeht.
So ist es. Und dann haben wir noch die Europawahl am 9. Juni. Und um diese Europawahl ging es kürzlich in Karlsruhe. Genauer gesagt, es ging um eine Sperrklausel, die verhindern soll, dass Kleinstparteien mit nur einem oder mit zwei Abgeordneten ins EU-Parlament einziehen und das Parlament dann deshalb zersplittert wird oder noch mehr zersplittert wird, als es jetzt sowieso schon ist. Das, was da entschieden wird, ist noch nicht relevant für die Europawahl in diesem Jahr tatsächlich, sondern soll erst für die von 2029 gelten, weil eben diese ganze Sache noch nicht über die Bühne ist. Und warum das noch nicht über die Bühne ist, das hat jetzt auch mit der Entscheidung zu tun, die das Bundesverfassungsgericht dazu gefällt hat. Nach Karlsruhe gezogen ist die Satirepartei Die Partei mit einem Antrag auf Durchführung eines Organstreitverfahrens und mit einer Verfassungsbeschwerde des Vorsitzenden Martin Sonneborn, dem Beschwerdeführer, der sitzt ja schon im EU-Parlament als fraktionsloses Mitglied. Und das bedeutet, er ist einer der Vertreter von diesen Kleinstparteien, um die es da geht bei der Sperrklausel und die wohl von der Sperrklausel betroffen wären. Was man dazu sagen muss, ist, dass es diese Sperrklausel für die Europawahl in Deutschland noch gar nicht gibt. Es gab mal eine, dazu kommen wir noch. Aber was es gibt, ist ein entsprechendes Zustimmungsgesetz, das noch nicht in Kraft ist. Zustimmungsgesetz heißt, muss von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden. Und der Hintergrund dieses Zustimmungsgesetzes, das jetzt da beschlossen worden ist im Sommer 2023, ist ein Beschluss des Rates der EU, der schon aus dem Jahr 2018 datiert. Also ist eine ganze, ja, ist ein paar Jährchen schon her, kann man sagen. Dauert wie immer alles sehr lange. Und dieser Beschluss sieht vor, dass eine Sperrklausel für die Europawahl einzuführen, die zwischen 2 und 5% liegen soll. Und diesen Beschluss muss, wenn er denn dann mal in Kraft tritt, Deutschland auch noch in nationales Recht umsetzen. Das wird uns noch beschäftigen. Also erst dann, wenn alle 27 Mitgliedstaaten zugestimmt haben. Und es gibt aber 2 Länder, die dieser Sperrklausel noch nicht zugestimmt haben. Spanien ist es und eben Deutschland. Dass es mit diesem Zustimmungsgesetz dem Deutschen Probleme geben würde, das war eigentlich schon klar an dem Tag, als der Bundesrat ihm zugestimmt hat. Das war im Juli 2023 und denn da war schon klar, dass wahrscheinlich die Partei nach Karlsruhe gehen würde. Da ging nämlich an dem Tag der Antrag und die Beschwerde beim Gericht ein. Aber weil das eben so war, hat der Bundespräsident dann auf Bitten des Senats die Ausfertigung des Gesetzes vorübergehend ausgesetzt. Das ist eigentlich der normale Weg. So, jetzt habe ich viel geredet. Aber Stefan, die Frage ist ja, warum eigentlich überhaupt die Sperrklausel des Bundesverfassungsgericht beschäftigt hat. Also warum da eigentlich ein Verstoß gegen die Verfassung im Raum gestanden ist.
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Also wie kommt die Partei da überhaupt drauf? Man muss dazu sagen, dass ja jetzt sowohl der Antrag als auch die Verfassungsbeschwerde beides als unzulässig verworfen wurde. Es wurde von den Richtern in Karlsruhe bemängelt, die Partei und auch Beschwerdeführer Sonneborn hätten die Verfassungsverstöße nicht hinreichend substantiiert dargelegt. Trotzdem ist natürlich dieses Thema Sperrklausel schon ein Thema fürs Grundgesetz, weil jede Sperrklausel natürlich ein Eingriff in die Chancengleichheit der politischen Parteien ist und auch in die Wahlrechtsgleichheit. Hintergrund ist, dass ja alle Stimmen, die unter dieser Sperrklausel sind, sonst wertlos sind. Und bei der Bundestagswahl gilt aber ja die 5% Sperrklausel schon seit 1953. Die Rechtfertigung dafür ist die Funktionsfähigkeit des Bundestages, dass man also sagt, der Bundestag soll effektiv arbeiten können. Und deshalb hat auch das Bundesverfassungsgericht schon 1990 diese Klausel grundsätzlich für verfassungsgemäß erklärt, allerdings gesagt, dass das nicht für ein für alle Mal abstrakt beurteilt werden kann. Hintergrund ist, es darf nicht zu viele wertlose Stimmen geben, also wenn es ganz viele Parteien gäbe, die jetzt 4,9% erhalten würden und dann ein sehr beträchtlicher Stimmenanteil nicht berücksichtigt würde, dann wäre das auch bei der Bundestagswahl ein Problem. Aber bei der Europawahl, da gelten nochmal andere Maßstäbe.
Ja, das ist ja sowieso alles ein bisschen anders, ne? Weil wir haben ja nicht einen Nationalstaat, in dem gewählt wird, sondern eben dieses Bündnis aus mittlerweile 27 Staaten. Und bei der Europawahl ist vielleicht zunächst auch wichtig zu sagen, dass die im Europarecht nicht vollständig geregelt ist und dass jeder einzelne Mitgliedstaat die Regeln für die Europawahl ja zu einem nicht unerheblichen Grad eben selbst ausgestalten muss. Und in Deutschland gibt es deshalb das Europawahlgesetz. Und da gab es ja, Stefan, bis zur Europawahl von 2009 tatsächlich eine Sperrklausel, eine 5% Sperrklausel. Und die hat das Bundesverfassungsgericht aber 2011, da gab es die erste Entscheidung, verworfen.
Ja, und auch das haben die Richter damals damit begründet, dass man natürlich diese Abwägung treffen muss, nur dass die Abwägung eben hier anders ausfällt, weil die Funktionsfähigkeit des Europaparlaments keine Sperrklausel erfolge. Hintergrund ist genau der Punkt, den du gesagt hast. Das ist so, dass eben die Wahl ja in den nationalen Wahlgebieten quasi getrennt abläuft und dann am Ende alle zusammen, die da gewählt werden, das Europaparlament bilden. Und damals hat sich das Bundesverfassungsgericht sehr genau angeguckt, naja, wie hätte denn das Europaparlament ausgesehen ohne Sperrklausel in Deutschland? Dann wären nämlich damals, also bei der Europawahl 2009, die da überprüft wurde, 169 Parteien eingezogen und mit der Sperrklausel waren es aber auch 162 Parteien, weil sich's ja in ganz Europa verteilt. Und da haben dann die Richter gesagt, naja, also das ist jetzt aber kein gutes Argument. Es kann ja nicht sein, dass ja dann die Funktionsfähigkeit so anders zu beurteilen ist, wenn sowieso schon so viele Parteien drin sind. Die Entscheidung erging damals allerdings mit 5-3 Stimmen. Sie war umstritten. Und die Verfassungsrichter, die Fabio und Mellinghoff, haben damals ein Sondervotum geschrieben. Und in diesem Sondervotum stand, naja, die Sperrklausel, die könne durchaus eine ergänzende Regelung zu einer Verhältniswahl sein und deshalb auch zulässig sein. Aber das war die Mindermeinung.
Und bei der zweiten Entscheidung, die es 2014 gegeben hat, nach einem neuen Versuch des Bundestags, dann wieder eine Sperrklausel einzuführen, aber diesmal eine 3% Sperrklausel. Da war die Entscheidung wieder so. Die ist wieder mit 5-3 ausgegangen. Also die ist wieder verworfen worden und die Begründung war auch ähnlich wie 2011. Aber es gab auch diesmal wieder ein Sondervotum, diesmal von Peter Müller. Und die Europawahlen 2014, also dann im selben Jahr, sind dann in Deutschland haben zum ersten Mal ohne Sperrklausel stattgefunden. Und da war das Ergebnis, dass 7 kleine Parteien unter 3% jeweils einen Sitz bekommen haben.
Genau, also da waren dann alle Versuche der Politik erstmal fehlgeschlagen, diese Sperrklausel einzuführen. Auch sozusagen diese kleinere Variante mit 3% war dann eben an der zweiten Entscheidung 2014 gescheitert. Und dann gab es eben 2018 diesen, ich sag jetzt mal, dritten Anlauf, diesmal aber im Europarecht. Und seit 2018 lief dann eben dieser Zustimmungsprozess, den du vorhin schon geschildert hast.
Ja, und wenn wir jetzt mal zu dem kommen, was da in Karlsruhe eigentlich passiert ist, beziehungsweise zu der Frage, wie die Partei und wie Sonneborn eigentlich argumentiert haben.
Genau, also die haben nämlich dann natürlich ein bisschen anders argumentieren müssen, weil hier ein anderer Prüfungsmaßstab gilt, wenn nämlich über das Europarecht, dass so eine Sperrklausel kommt. Und das ist ja der große Unterschied zu den beiden Versuchen, die es vorher gab, wo es immer nur um das nationale Europawahlgesetz geht. Dann kommt es auf zwei andere Parameter an. Und zwar einmal ist die spannende Frage, ist dieses Zustimmungsgesetz, was der Bundespräsident eben bislang noch nicht unterschrieben hatte, ist das ein Ultra-Vires-Akt? Oder ist es so, dass die Verfassungsidentität des Grundgesetzes verletzt wird? Was bedeutet das? Ultra-Vires-Akt bedeutet, die EU-Organe würden jenseits ihrer Kompetenzen handeln. Das hat das Bundesverfassungsgericht in vielen, vielen Urteilen entwickelt. Seit 2010 sagen die Karlsruher Richter, ein Ultra-Vires-Verstoß komme nur dann in Betracht, wenn kompetenzwidriges Handeln der Unionsgewalt offensichtlich ist und der angegriffene Akt im Kompetenzgefüge zu einer strukturell bedeutsamen Verschiebung zulasten der Mitgliedstaaten führt. Da wurde hier gesagt, nee, also das ist jetzt nicht der Fall. Bereits im Ansatz nicht erkennbar, haben die Richter geschrieben. Und das finde ich ehrlich gesagt auch überzeugend, weil die Regelung der Europawahl schon auch EU-Kompetenz ist. Das ist unbestritten. Ein bisschen mehr Begründungsaufwand haben die Richter sich dann genommen bei der Frage, liegt hier eigentlich eine Verletzung der Verfassungsidentität vor? Damit ist ja der durch die Ewigkeitsgarantie geschützte Kern der Verfassung gemeint. Und da stand eben hier in Rede, ist es jetzt also eigentlich ein Verstoß gegen das Demokratieprinzip oder nicht? Und da war schon auch nochmal spannend, wie die Richter da argumentiert haben.
Genau, also sie haben zum einen gesagt, und das ist sowieso generell auch der Grund, warum Sonneborn und die Partei hier nicht erfolgreich waren, dass jetzt auch im Hinblick darauf nicht hinreichend substantiiert belegt gewesen sei, inwiefern jetzt diese Verfassungsgrundsätze berührt sein sollen. Und sie haben gesagt, dass hier der Beschwerdeführer bzw. die Antragstellerin nur ganz knapp auf das Grundgesetz verweisen und dass sie eben das, Stefan, was du jetzt gerade gesagt hast, nicht berücksichtigt haben, nämlich, dass es hier ja nicht um ein einfaches Bundesgesetz geht, sondern um ein, sie haben das Integrationsgesetz bzw. Integrationsverantwortungsgesetz genannt, das nur einer eingeschränkten verfassungsrechtlichen Prüfung unterliegt.
Genau, und sie haben dann auch noch ein bisschen Stellung bezogen zu diesem Thema Sperrklauseln an sich. Und das fand ich eigentlich den spannendsten Teil der Entscheidung.
Ja, das ging mir genauso.
Es war nämlich dann doch ein bisschen überraschend, muss man sagen. Sie hätten es ja dabei belassen können, was du jetzt gesagt hättest. Damit wäre dann das abgelehnt gewesen und alles sozusagen entschieden. Und sie haben dann aber geschrieben, na ja, es ist schon so, dass die Sperrklausel in der Verhältniswahl ein ergänzendes Gestaltungsmittel sein kann, dass das EU-Parlament da ja auch einen Gestaltungsspielraum hat, dass es auf die effektive Wahrnehmung der Aufgaben des EU-Parlaments ankommt und dass handlungsfähige Mehrheiten voraussetzt, dass die Heterogenität der Fraktionen im Europaparlament, die ja dann immer aus ganz vielen Parteien aus unterschiedlichen Ländern bestehen, dass die einen erhöhten Absprachebedarf voraussetzen. Und da habe ich mir so gedacht, Moment, also die Argumente, die kenne ich doch.
Ja. Ja, die kennt man eigentlich schon, nur in die andere Richtung.
Genau, und man kennt sie in dieser Richtung aus den Sondervoten, ja? Also vor allem aus dem Sondervotum von Peter Müller habe ich mir gedacht, da kommt mir doch einiges bekannt vor. Die Karlsruher Richter haben das auch gar nicht verschleiert. Sie haben nämlich dann sogar direkt das Sondervotum von Peter Müller zitiert. Und ich würde sagen, da tritt man jetzt dem Gericht nicht zu nahe, wenn man sagt, da deutet sich ein Umdenken an.
Ja, das muss man wohl so sagen, weil sowohl in den Entscheidungen von 2011 als auch 2014 hat das Gericht noch eben das andersrum gesehen und hat gesagt, dass jetzt Parteien mit einem oder zwei Abgeordneten ja die Funktionsfähigkeit des Parlaments nicht beeinträchtigen würden. Sie haben, also es ist im Grunde genau die umgedrehte Argumentation, sie haben damals gesagt, die Fraktionen haben eine erhebliche Integrationskraft und die wird durch den Einzug von weiteren kleinen Parteien überhaupt nicht gefährdet und eine schwierigere Mehrheitsbildung entspricht ja nicht gleich einer Funktionsbeeinträchtigung des Parlaments und außerdem sei ja schließlich das EU-Parlament auch nicht auf stabile Mehrheiten angewiesen, weil es keine Regierung wählt. Da ist jetzt gesagt worden, naja, das Parlament entscheidet ja schon mit über die Zusammensetzung der Kommission zum Beispiel. Ja, also das ist damals noch anders gesehen worden. Ja, deshalb ist jetzt die Frage, wenn wir uns überlegen, wie es jetzt eigentlich weitergeht, schon nochmal auf lange Sicht, ob Karlsruhe denn jetzt tatsächlich so seine Meinung geändert hat oder wie es dann am Ende doch wieder ausgeht.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend, denn die Frage ist natürlich nicht vom Tisch. Man muss natürlich jetzt sozusagen fairerweise noch sagen, dogmatisch kann man diese Kehrtwende, die sich da andeutet, schon alles sehr sauber begründen, ne? Also die Karlsruher Richter können natürlich sagen, naja, das liegt hier jetzt alles am veränderten Prüfungsmaßstab, das ist ja vielleicht gar keine Kehrtwende und wenn man sich eben das EU-Recht anguckt, was da unter Demokratie verstanden wird, das ist ohnehin in Nuancen dann doch ein bisschen anders als der Demokratiebegriff des Grundgesetzes. Das betrifft insbesondere die Wahlrechtsgleichheit, also zum Beispiel ist es ja auf EU-Ebene ohnehin so, dass die Stimmen unterschiedlich viel zählen von jedem EU-Bürger, weil die Sitzverteilung der Mitgliedstaaten nicht proportional zur Einwohnerzahl ist. Aber trotzdem ist es natürlich spannend, jetzt nach vorne zu gucken und zu schauen, wie wird es weitergehen. Denn du hast vorhin ja schon erklärt, das Zustimmungsgesetz ist jetzt nicht die letzte Station, sondern wenn die Zustimmung in allen Mitgliedstaaten abgeschlossen ist, dann muss der Gesetzgeber nochmal ran und muss die Vorgaben dieses EU-Wahlaktes in das Europawahlgesetz übertragen.
Genau, und dann ist die Frage, was dann passiert, weil wenn dann da eine Sperrklausel drin steht, geht dann wieder jemand dagegen vor? Geht das wieder nach Karlsruhe? Und wie entscheidet Karlsruhe dann?
Und vor allem, was für eine Sperrklausel wird drinstehen? Dass eine drinsteht, das ist ziemlich safe oder ist absolut safe, weil das ja dann dieser EU-Direktwahlakt vorschreibt, mindestens 2%. Aber er überlässt eben den nationalen Gesetzgebern einen Spielraum. Die Klausel kann entweder eine 2%, eine 3%, eine 4% oder eine 5% Klausel sein. Und dann wird es spannend. Wie weit wagt sich der Bundestag vor? Man verrät jetzt, glaube ich, nicht zu viel, wenn die meisten Bundestagsabgeordneten, die favorisieren eine möglichst hohe Sperrklausel, ne? Die hätten am liebsten wieder die 5%-Klausel. Da ist jetzt die Frage, fühlen die sich ermutigt durch dieses angedeutete Umdenken in der Entscheidung vom vergangenen Donnerstag oder sagen die, naja, wir wollen lieber auf Nummer sicher gehen, wir belassen es mal bei der 2%-Klausel. Also das Thema könnte nochmal in Karlsruhe landen, wird ein bisschen dauern, weil wie gesagt, es gilt erst für die Europawahl 2029, aber in den nächsten Jahren halte ich es für wahrscheinlich, dass wir hier im Podcast nochmal darüber reden.
Unser gerechtes Urteil ist in dieser Woche ein Beschluss des VG München. Der ist schon tatsächlich aus dem November 2023, aber der ist in der Öffentlichkeit kaum bekannt geworden. Es gab eigentlich überhaupt keine Berichterstattung bis jetzt. Wir haben ja schon in der Einleitung erwähnt, dass unser Kollege Jochen Zenthöfer jetzt drüber geschrieben hat. Und diese Entscheidung ist aber wirklich sehr, sehr spannend. Generell und ich glaube auch gerade für Menschen, die sich noch im Studium befinden, umso interessanter. Es geht nämlich um einen Studenten, der zum Master an der TU München zugelassen werden wollte und der musste dafür ein Essay schreiben. Und bei diesem Essay kam die TU zu dem Schluss, dass er das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz verfasst hat und hat ihn deshalb nicht zu dem Master beziehungsweise zu dem weiteren Eignungsverfahren zugelassen. Und dagegen ist der Student vor das Verwaltungsgericht gezogen, das aber entschieden hat, wenn man dieses Essay mit Hilfe von KI verfasst, dann ist das eine Täuschung, die die Ablehnung rechtfertigt. Und dieser Kläger, der wollte einstweiligen Rechtsschutz, weil er für das Wintersemester 2023/24 zugelassen werden wollte für den Studiengang. Der hatte sich auch ein Jahr vorher schon mal beworben, war da aber nicht genommen worden, hatte damals auch ein Essay geschrieben. Und dieses Essay, das muss in Englisch verfasst sein, muss zwischen 1500 und 2000 Wörter haben und das ist der springende Punkt, der Bewerber oder die Bewerberin muss versichern, dass das Essay selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst wurde und dass die Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis eingehalten wurden und aus fremden Quellen übernommene Gedanken müssen als solche gekennzeichnet sein. Klingt jetzt eigentlich erstmal ganz selbstverständlich, würde ich sagen. Und diese Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, ob die eingehalten werden, das überprüft die TU erstmal mit einer Plagiatssoftware und bei erheblicher Verletzung folgt dann der Ausschluss vom Bewerbungsverfahren. Das steht alles in der Fachprüfungs- und Studienordnung der TU drin.
Wobei die erhebliche Verletzung nicht nur anhand dieser Plagiatsoftware überprüft wird, sondern dann auch nochmal sich eine Begutachtung der Prüfer anschließt. Und das war hier auch der Fall. Man muss ja insgesamt sich mal angucken, wie ist das eigentlich in so einem Fall? Bei wem liegt da die Beweislast? Und die Beweislast, die liegt natürlich erstmal bei der Universität. Also die muss sagen, es gab hier einen Fehler, deshalb können wir dich nicht nehmen und das auch nachweisen. Sie darf dabei aber auf die Regeln des Anscheinsbeweises zurückgreifen. Das heißt, wenn es starke Indizien gibt für einen typischen Geschehensablauf, dann darf der zugrunde gelegt werden und dann ist es sozusagen wieder an der Gegenseite, sollte es einen atypischen Geschehensablauf gegeben haben, den plausibel zu machen. Und die Uni hat sich da auch wirklich viel Mühe gegeben. Also die haben eben diese Übereinstimmung in 45% des Textes erkannt, haben dann von einem Professor und einem Postdoc gemeinsam sich das nochmal genau angeguckt und haben dann eine ganze Reihe von Vergleichen angestellt. Sie haben einmal es mit den anderen Bewerbern verglichen, dann haben sie es verglichen mit typischen Prüflingen, denen den beiden Gutachtern schon begegnet waren, und am Ende sogar auch mit Wissenschaftlern. Und in allen Vergleichsgruppen fiel eben auf, dass unser Bewerber sehr, sehr kompakt sich ausgedrückt hatte, also seine Informationen in ganz wenigen Sätzen auf den Punkt bringen konnte. Und das ist nun etwas, was sehr ungewöhnlich ist. Also ihm ist das sogar besser gelungen als anerkannten Wissenschaftlern. Und das ist ja nun gerade die Stärke von KI. Und dem konnte er dann eben nicht irgendwie entgegensetzen. Es gab ja einen atypischen Geschehensverlauf. Er hat so ein bisschen probiert. Er hat zum Beispiel gesagt, na ja, er war jetzt auch mehrere Monate in den USA. Dadurch ist sein Englisch sehr, sehr gut. Aber das hat die Richter nicht überzeugt.
Ja, eigentlich hat sie alles nicht überzeugt. Sie haben gesagt, auch so ein Studienaufhalt für ein paar Monate in den USA erklärt nicht dieses Niveau, was sein Essay hatte im Vergleich zu den anderen Bewerbungen und im Vergleich zu seiner Bewerbung ein Jahr vorher, die damit ja auch verglichen haben und wo sie gesagt haben, das ist ein Niveau, das sich so verändert hat. Selbst wenn der in der allerobersten Leistungsgruppe der Bewerber gewesen wäre, würde sich dieser Abstand einfach so nicht erklären, und auch, dass er den Bachelor mit sehr guten Noten abgeschlossen hat, den er davor gemacht hat, das passt trotzdem in dem Abstand, den das, was er da vorgelegt hat, hat auch eben, wie du gesagt hast, im Vergleich zu erfahrenen Wissenschaftlern einfach nicht.
Er hat dann versucht, noch so ein bisschen formale Argumente anzuführen, hat zum Beispiel argumentiert, er sei nicht angehört worden. Das war aber irrelevant, denn im einstweiligen Rechtsschutz kommt es ja gerade darauf an, erstmal nur, ob ein Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht werden kann. Und daran hat es eben hier schon gefehlt. So ein Anordnungsanspruch besteht eben nicht bei einer Täuschungshandlung. Und deshalb war auch dieser Vortrag, er sei nicht angehört worden, irrelevant.
Es gab noch zwei Argumente, die er auch vorgetragen hat. Also er hat zum einen gesagt, dass ja nur 45% von der Plagiatssoftware markiert worden seien. Stefan, das hast du vorher schon kurz erwähnt. Da ist aber eben die entscheidende Sache, so hat das Verwaltungsgericht auch gesagt, dass ja die Uni sich nicht vor allem auf diese Plagiatssoftware stützt, sondern eben auf den Prof und den Postdoc, die sich das ja wirklich in großem Detail und mit vielen Vergleichen angeguckt haben. Und dann hat der Kläger noch als Argument vorgebracht, dass KI ja keine Quellenangaben könne und doch alles belegt sei in diesem Essay. Und dazu haben die Richter gesagt, ja, aber eine Quellenrecherche ist jetzt nicht der wesentliche Teil der Aufgabe, und das entkräftet den Vorwurf auch nicht.
Zumal man diese Quellen auch ganz gut nachtragen kann.
Genau.
Auch da bietet KI einen Service an. Die bauen das zwar nicht selber ein, aber wenn du dann nochmal separat KI fragst, welche Studien waren bei dem Thema relevant, dann gibt's da zumindest auch Vorschläge, und das dann hinterher einzubauen, das ist dann durchaus möglich und keine allzu große Leistung mehr.
Also das heißt, das Gericht geht nach dieser ganzen Prüfung tatsächlich davon aus, dass der Student wahrheitswidrig angegeben hat, dass er das Essay selbst verfasst hat. Und sie schreiben das ganz gut auf, und das ist, finde ich, eine sehr grundsätzliche Formulierung. Sie schreiben nämlich, oder das Verwaltungsgericht schreibt, dass die Zuhilfenahme künstlicher Intelligenz bei der Erstellung von Texten der Erstellung einer Prüfungsarbeit durch eine dritte Person ähnelt oder der Einreichung einer durch einen anderen Prüfling zu einem früheren Prüfungstermin bereits erstellten Arbeit unter Paraphrasierung des Inhalts. Das finde ich doch eine sehr klare Formulierung und eine sehr grundsätzliche Formulierung.
Es ist eine sehr klare Formulierung und es ist sicherlich auch hier in dem vorliegenden Fall sehr, sehr gut zu begründen. Deshalb haben wir beide ja auch gesagt, es ist diese Woche auf jeden Fall unser gerechtes Urteil. Trotzdem muss ich dir gestehen, Anna, ich bin ein bisschen auch über diesen Satz gestolpert, weil ich mich gefragt habe, kann denn die Rechtsprechung eigentlich dauerhaft durchhalten? Da kommt es ja ein bisschen darauf an, was man unter künstlicher Intelligenz versteht. Und es ist natürlich schon jetzt so, wenn man in Jura eine Hausarbeit schreibt, dann fragt man Juradatenbanken ab, um Quellen zu finden. Das kann man sicherlich auch, zumindest in einem gewissen Maße, als künstliche Intelligenz bezeichnen. Wenn man eine Doktorarbeit schreibt, dann verwenden viele zum Beispiel Citavi, das sind so Programme, die automatisiert das Literaturverzeichnis erstellen. Auch da kann man sagen, das ist doch eigentlich dann der Einsatz von künstlicher Intelligenz.
Ja, du hast natürlich recht, diese Formulierung, die Zuhilfenahme künstlicher Intelligenz bei der Erstellung von Texten, das ist natürlich schon eine sehr, sehr breite Formulierung, weil wo ist die Grenze, ne? Was ist noch Zuhilfenahme und wo geht es dann schon gegen diese Richtlinien der guten wissenschaftlichen Praxis?
Genau, und da glaube ich ehrlich gesagt, dass sich auch die Maßstäbe verändern werden. Für mich gab es so in meiner Bildungskarriere, sage ich mal, da zwei Erinnerungen, die ich irgendwie hatte, als ich auch gestern die Entscheidung gelesen habe. Ich kann mich erinnern, bin ja so Anfang der Nullerjahre in die Schule gegangen, habe 2008 Abi gemacht, dass uns tatsächlich noch in der Oberstufe einzelne Lehrer gesagt haben, Quellen aus dem Internet bitte nicht verwenden, das ist unseriös. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule war.
Ja, das war bei mir genauso. Ich habe 2009 Abi gemacht und für mich war das alles irgendwie klar, da lässt man lieber die Finger davon.
Ja, und das ist natürlich, glaube ich, etwas, was heute jetzt kein Lehrer in der Oberstufe mehr so sagen würde, kompletter Ausschluss aller Quellen aus dem Internet. Dann erinnere ich mich später in meiner Zeit an der Uni, als dann der Gutenberg-Skandal war und der sein großes Plagiatsproblem hatte, da gab es dann schon an vielen Hochschulen eine gewisse Unruhe, weil sich alle nochmal daran gesetzt haben, diese Richtlinien für Plagiate zu präzisieren. Da stand vorher nämlich nicht immer so ganz klar drin, was ist ein Plagiat, und viele Unis haben dann nachgearbeitet. Und das sind, glaube ich, beides so Beispiele, wie sich solche scheinbaren Selbstverständlichkeiten auch ändern können. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in einigen Jahren oder Jahrzehnten auch der Einsatz eben von solchen KI-Programmen wie ChatGPT in einer anderen Weise bewertet werden als heute, auch wenn ich die Entscheidung heute für ein gerechtes Urteil halte.
Damit sind wir für heute am Ende unserer Sendung angelangt und möchten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer noch ermuntern, uns eine Hörerfrage zu schicken oder uns Rückmeldungen zu geben, Themenideen, Anregungen für den Podcast zu geben. Und wenn Sie das tun möchten, dann tun Sie das doch bitte an einspruchpodcast@faz.de per Mail und die Hörerfrage bitte aber als Sprachnachricht.
Und diese Mailadresse einspruchpodcast@faz.de, die verwenden Sie bitte auch, wenn Sie an unserem Grundgesetzwettbewerb teilnehmen wollen. Sie wissen ja als Stammhörer, in den nächsten Wochen noch bis zum 10. April gibt es diesen großen Wettbewerb zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes im Mai. Und alle Hörer, die Zeit und Lust haben, können sich als Autoren sozusagen ausprobieren. Wenn sie ein bestimmtes Grundrecht oder eine staatsorganisationsrechtliche Norm haben, die ihr Lieblingsartikel im Grundgesetz ist, dann schreiben Sie uns gerne dazu einen Beitrag, vielleicht auch etwas zu Reformen der Verfassung oder zur Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes. Die besten Einsendungen werden dann von uns auf FAZ Einspruch veröffentlicht und alle Einsender bekommen unabhängig von der Veröffentlichung zudem 3 Monate FAZ Einspruch kostenlos.
Auf Instagram finden Sie uns wie immer unter faz.einspruch und unter frankfurterallgemeine.de/referendariat. finden angehende Referendare die Infos, die sie brauchen, zu einer Refstation im Justiziariat der FAZ. Das können wir Ihnen natürlich nur ans Herz legen und wer das machen möchte, der kann sich und soll sich sehr, sehr gerne auch bei uns bei Einspruch und im Podcast einbringen. Und für heute sag ich und sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen noch eine wunderschöne Woche.
Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie Einspruch treu.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.